SRF 2 Kultur.
Sie hören Kontext mit Hans-Jörg Schulz. Über Demokratie wollen wir heute reden, nicht über die direkte Demokratie in der Schweiz oder die eher repräsentative Demokratie, wie wir sie aus England oder Deutschland kennen, sondern über eine relativ neue Form, nämlich die gelenkte Demokratie. Mein Gast ist der renommierte Münchner Politikwissenschaftler und Direktor des Zentrums für angewandte Politikforschung, Professor Werner Weidenfeld. Herr Weidenfeld, am Sonntag wird in der Türkei erstmals ein Präsident direkt gewählt. Favorit ist der bisherige Ministerpräsident Recep Erdogan. Wird nach dieser Wahl auch in Ankara ein Typ Putin an die Regierung kommen?
Jedes Land hat seinen eigenen Typ. Es wäre nur naiv anzunehmen, dass man selbst ein Demokratiebild hat, also in der Schweiz oder in Deutschland oder in Italien, und alle anderen müssten genau das gleiche Bild haben. Und das können Sie in verschiedenen Richtungen beobachten, dass das sehr variabel in der Vorstellung der Menschen ist. Das eine ist also diese doch stärker gelenkte Form in verschiedenen Varianten. Das andere ist die Form zu sagen, mit dieser klassischen alten repräsentativen Demokratie, da habe ich eigentlich gar nichts mit zu tun, nur das, was ganz direkt läuft, kann mich befriedigen. Also Sie können in die verschiedenen Richtungen diese Varianten entfalten, und es wäre merkwürdig, würden wir immer nur davon ausgehen, dass die ganze Welt genauso ein Bild haben muss wie wir selbst. Und insofern wäre ich auch zurückhaltend, ein moralisches Urteil sehr schnell über verschiedene Varianten zu fällen. Also ich habe mich vor ein paar Jahren mit einem Bekannten unterhalten, aus Saudi-Arabien, der hat gesagt, wir haben eine Stammeskultur und die Menschen sind glücklich. Ach so, dachte ich, ihr habt doch einen König. Ja, aber das ist nicht so wichtig, sondern die Stammesfürsten sind es. Und wenn mal irgendwie ein besonderer Anlass ist, sind auf einmal die Leute bei uns zu Hause, mein Vater ist Stammeshäuptling. Ach so, kommen dann Leute, 50 Leute zum Essen? Nein, 40.000. 40.000 Leute stehen dann bei uns im Garten und essen bei uns. Das hat nur mit unserer Demokratievorstellung praktisch nichts zu tun. Jetzt soll ich dem sagen, du musst aber unglücklich sein, du hast ja nicht unsere Demokratie. So, und jetzt in sehr viel begrenzterer Form ist das natürlich auch in der Türkei zu beobachten. Wenn Sie sich dort mit den Menschen unterhalten, bereisen Sie einfach mal die Türkei, dann werden Sie die ganze Bandbreite von Einstellungen zu dieser Frage dort finden. Sie werden sehr viele finden, die sich hochzufrieden äußern, weil sich damit eine Art Bild von Stabilität und Zuverlässigkeit des Staates dort verbindet. Sie werden andere anfinden, die sagen, ich war jetzt gerade demonstrieren, ich will doch mal klar machen, dass wir das so nicht wollen. Und dann werden sie wieder ängstliche Menschen treffen, die sagen, ja, hoffentlich geht das alles gut, ich weiß auch nicht, wofür und wogegen ich sein soll, hoffentlich überstehen wir das alles. Dann gibt es andere, die über viele, viele Jahrzehnte schon ihre Stammeskämpfe dort ausgefochten haben und die irgendwann mal wieder den Kampf weiter voranbringen wollen. Also auch diese Variationsbreite treffen Sie dort an, und damit müssen wir, die wir nicht in der Türkei oder in einem vergleichbaren Land leben, zurechtkommen. Wir müssen uns überlegen, wie diese Menschen denken. Was ist deren kultureller Hintergrund? Also meine Wissenschaft spricht in dem Zusammenhang von der Reziprozität der Perspektiven. Also was denken die, dass wir denken, dass die denken, dass wir denken? Und nur wenn wir solch eine Art kulturellen Gedankenaustausch pflegen, kommen wir mit den Menschen zurecht.
Nun hat vor kurzem ein Kolumnist der türkischen Zeitung Hürriyet geschrieben, die politischen Strukturen würden sich nach dieser Wahl verändern in Richtung Ein-Mann- und Ein-Parteien-Gesellschaft. Ist das nicht doch für einen Demokratie-Experten wie Sie auch besorgniserregend?
Ja, wenn es alles so wäre. Also natürlich, wenn Erdogan jetzt zum Präsidenten gewählt wird, ist er eine sehr dominante Figur. Aber das ist er ja nicht erst seit heute. Also dominant war er auch schon vor Jahren. Was ja in der letzten Zeit eigentlich unsere Aufmerksamkeit verdient, hat die Demonstration gegen ihn. Das war ja ein Drama.
Aber auch ein Zeichen für Demokratie.
Ja, und insofern finde ich beide Varianten nicht von vornherein negativ. Nämlich, dass sie eine Figur haben, die will einen starken Staat. Und auf der anderen Seite, dass sie Menschen haben, die nicht einfach jede Entscheidung so akzeptieren. Wenn sich beides human fortentwickelt, kann daraus sehr viel werden. Die Türkei selbst spielt in der Region ja eine Schlüsselrolle. Sie wird von uns weltpolitisch nicht ausreichend genug ernst genommen. Also wenn wir gut beraten wären, hätten wir uns über die Jahre schon sehr viel intensiver mit der Türkei befasst. Aber das haben wir halt so schlingern lassen, nicht zu unserem Vorteil. Wenn man der Türkei gegenüber schon vor vielen Jahren so aufgetreten wäre, auf Augenhöhe sprechen wir miteinander. Wir sind eine Führungsmacht in Europa, ihr seid eine Führungsmacht in dieser Region und da müssen wir gemeinsam schauen, wie wir die Welt voranbringen. Dann wäre beispielsweise auch diese dramatische Frage, ob die Türkei EU-Mitglied werden soll oder nicht, gar nicht so hochgekommen. Die Türkei hätte ja eine andere Zukunftsperspektive gehabt, nämlich strategische Partner von uns zu sein. Das hätte die Türkei sehr viel mehr geehrt. Im Übrigen, einen vergleichbaren Fehler haben wir auch gegenüber Moskau gemacht. Also man muss sich Mühe geben, die anderen auch besonders ernst zu nehmen und von deren Horizont aus die Welt anzublicken.
Das Stichwort Moskau haben Sie genannt. Dieses Wort von der gelenkten Demokratie geht ja eigentlich auch von Russland aus und von der Person Wladimir Putin. Mittlerweile kennen wir Ähnliches auch aus Ungarn, wo auch der dortige Ministerpräsident Viktor Orban mit zu dieser Gruppe gehört. Also das ist ein neuer Politikertypus, mit dem wir es da ja auch zu tun haben. Wie sehen Sie denn die Gemeinsamkeiten, sagen wir mal, dieser drei Regierungschefs?
Also zunächst muss man sehen, die Menschen haben eine gewisse Sehnsucht nach Autorität und Zuverlässigkeit. Also das, was uns von unserem Hintergrund aus etwas fremd erscheint, ist, wenn sie in den Ländern sich bewegen, durchaus nachvollziehbar. Da ist sehr viel Verwirrung und was wird aus uns morgen und übermorgen? Und dann sind da Führungsfiguren, die zuverlässig erscheinen. Schauen Sie sich doch mal Ungarn an, so merkwürdig auch innerhalb der EU uns das aufkommt, was da so passiert. Große Wahlsiege. Die Leute sind nicht völlig dumm, konfus, manipuliert und kriegen die Wirklichkeit nicht mit, sondern das, was dort als Vorgabe kommt, finden viele dieser Menschen sehr adäquat. Der Typ Putin ist, sagen wir, anders noch angelegt als der Typ Orban, weil sein Land einfach kulturell anders gestrickt ist. Und in Moskau ist das mentale Verletztsein, sagen wir, der Elite um Putin herum noch sehr viel ausgeprägter, als dass man in Ungarn sagen würde, die nehmen uns ja nicht ernst. Sondern Moskau hat gewissermaßen mitschwingend im historischen Erfahrungshorizont die Erfahrung, eine große Weltmacht gewesen zu sein. Die ist leider zerbrochen, das Sowjetimperium ist zerbrochen und seitdem, so denken viele in der Elite Moskaus, werden wir nicht mehr ernst genommen. Wenn man verstehen will, wie Moskau agiert, muss man diese Selbstwahrnehmung der Moskauer Elite sich vor Augen halten, nämlich die ist ganz ausgeprägt innerer Verletztheit. Also wir waren bedeutend, historisch, jetzt sind wir abgestürzt, uns nimmt niemand mehr wirklich wahr, uns nimmt niemand mehr ernst. Womit haben wir das verdient? Also am liebsten, wenn die unter sich sind, würden sie Tränen vergießen darüber. So, wenn man verstehen will, wie Moskau in den letzten Jahren agiert hat, hilft einem diese Folie als Hintergrund. Nämlich, was kann uns in Moskau weiterbringen, wir müssen denen mal zeigen, dass sie uns ernst nehmen müssen. So ist zu erklären die Syrienpolitik Moskaus, so ist zu erklären die Iranpolitik Moskaus und ein Hauch auch die Ukraine-Politik. So, und Da habe ich mir häufig die Gedanken gemacht, hätten wir vor 10, 15 Jahren ganz anders Moskau also gepflegt, wenn man so will. Wahrscheinlich hätten die eine sehr viel humanere Politik gegenüber diesen Krisenregionen betrieben. Aber das ist bei uns immer so, dass wir sind besonders aufmerksam im Blick auf diese Länder, wenn es dort knallt. Na, wenn es knallt, dann sind wir auf einmal da, ja, was sollen wir jetzt tun? Ich habe mit den führenden Figuren der europäischen Außenpolitik gesprochen, als beispielsweise die Transformationen in Tunesien und Ägypten begannen. Ja, dann haben die mir gesagt, ja, wir haben ja von nichts was gewusst. Dann habe ich denen gesagt, ja, warum haben Sie nicht bei uns hier im Zentrum für angewandte Politikforschung angerufen? Ich hätte Ihnen nicht sagen können, ob es Dienstag oder Donnerstag beginnt. Aber dass es jetzt beginnt mit solchen Transformationsversuchen, das bekommt man mit, wenn man die Länder von innen kennt. Man muss diese Sachverhalte, Ignatius von Loyola hat mal gesagt, Bildung ist nicht das Aneinanderreihen von Informationen, sondern die Sachverhalte von innen verkosten. Also auch hierfür gilt, man muss diese sensiblen politisch-kulturellen Sachverhalte von innen verkosten. Und das tun wir eigentlich nicht.
Nun ist das Außenpolitische das eine, diese Sichtweise, die Sie gerade gebracht haben. Auf der anderen Seite muss man ja auch schauen, was bedeutet das für die Demokratie innerhalb eines Landes. Also von Erdogan haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass er wenig von Datenschutz hält, Meinungsfreiheit einschränkt, mit politischen Gegnern sehr harsch umgeht. Das Gleiche kennen wir von Putin natürlich auch. In Ungarn geht es so weit, dass es dort einen starken Antisemitismus sogar gibt. Also da Minderheiten werden überall relativ schlecht behandelt. Putin hat sein Motto mal so umschrieben, so viel Staat wie notwendig und so viel Freiheit wie nötig. Das heißt, der Potentat setzt fest, wie viel Freiheit die Bürger haben dürfen.
Ja, das ist natürlich die Schattenseite solcher Vorgänge. Der Punkt ist, wenn Sie aber sich in Russland bewegen und sich mal mit den Menschen auf der Straße darüber unterhalten, die sagen Ihnen als erstes, für mich ist das Wichtigste, dass ich was zu essen bekomme, dass ich satt werde, dass ich einigermaßen verlässliche Rahmenbedingungen habe, dass ich einen einigermaßen sicheren Arbeitsplatz habe. Und erst dann kommen Ihre großen Fragen, die Sie aufwerfen. Na, etwas, was wir natürlich sehr viel schneller und direkter tun. Aber das ist in Russland, sagen wir, von dem kulturellen Hintergrund her doch etwas anders gestrickt. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Im Übrigen, was ich über die Jahrzehnte in Russland beobachtet habe, unglaubliche Leidensfähigkeit der Menschen. Na, also sie haben dort nicht die Ansprüche an Komfort und Grundversorgung, so wie wir. Wenn sie dort aus den großen Metropolen, so wie Moskau und Petersburg, rausfahren, ja, da fahren sie durch Regionen, da denken sie, sie sind im 18. oder 17. Jahrhundert gelandet. Na, da rennen Menschen mit Wassereimern 15 Kilometer über die Straße, damit sie da ein Eimer Wasser für sich zu Hause dann irgendwo abtransportieren können. Und die, sagen wir, Belastbarkeit und Leidensfähigkeit ist schon sehr, sehr beachtlich dabei. Also der Horizont, von dem aus innenpolitisch geurteilt wird, ist schon ein anderer. Natürlich haben sie genauso anspruchsvolle demokratische Typen und die dann gegen Putin aufstehen und die werden von ihm sehr unfreundlich behandelt. Das ist alles klar. Nur wenn man sich ein bisschen versucht, in diese innere Komposition der Kultur Russlands hinein zu versetzen, dann ist es so. Ich kann Ihnen vielleicht ein interessantes Beispiel alltäglicher Art sagen. Nach einer Konferenz bin ich mit einem Russland-Experten ins Hotel zurück und da hat er gesagt, jetzt müssen wir noch ein Glas Wein trinken, so zum Absacker. Daraufhin kommt also eine Kellnerin und er sagt, wir brauchen ja noch eine Flasche Wein. Das gibt es jetzt nicht mehr. Gibt's nicht. Daraufhin hat er eine dicke Dollarnote wie ein Croupier durch die Finger gleiten gelassen. Nein, gibt's nicht. Daraufhin habe ich emotional mir ans Herz gefasst und ausgerufen, ein Tag ohne eine Flasche Wein zum Abschluss, ein verlorener Tag, große Emotion, Tränen und so. Die geht raus, 5 Minuten später kommt sie stumm und stellt eine Flasche Wein auf den Tisch. Das ist eine andere Form auch der Emotion. Die Wahrnehmung der Menschen ist eine andere. Und das muss man ein Stück weit verarbeiten. Natürlich habe ich jede Menge Demokratiekritik zu üben an den verschiedensten Maßnahmen, die da laufen. Ich muss gleichzeitig aber wahrnehmen, dass viele Menschen da nicht schlecht mit zurechtkommen.
Nun ist es ja auch noch nicht so lange her, dass die Sowjetunion quasi zusammengebrochen ist, 1991 erst. Danach hat sich Russland eine Verfassung gegeben, die dem Präsidenten eine erhebliche Machtfülle gegeben hat, also das, was er heute auskosten kann. Für die Leute scheint es ja, sie waren immer die Zaren und andere Führer gewohnt, scheint es fast selbstverständlich zu sein, so einen Potentaten da oben zu haben.
Ja, ja, und das kann man ja in der Türkei ähnlich sehen, also ist ja dann erst nicht von heute an, dass Erdogan erfolgreich ist und wohl gewählt wird. Der hat das ja alles schon mal mitgemacht. Also Putin genauso. Na, da ist ja so ein bisschen so wie so ein Ämtertausch zwischendurch. Wenn die Verfassung sagt, er kann gerade aus Verfassungsgründen nicht wiedergewählt werden, dann übernimmt er halt ein anderes Amt. Das ist ja eine enge Fassung von politischen Eliten, die dort sich auch austauschen und die sich in der Machtinfrastruktur helfen. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass man von diesen Oligarchen spricht, den steinreichen Wirtschaftsführern. Und da ist eben ein Teil oder der größere Teil, das sind Anhänger von Putin und da wird wechselseitig das zugespielt und andere gehen in Gegnerschaft und dann kommt es zu Prozessen und Ähnliches. Das gehört gewissermaßen zu dieser merkwürdigen Form der Staatsführung entsprechend dazu.
Über das politische System der gelenkten Demokratie reden wir heute in Kontext mit dem Politikwissenschaftler Werner Weidenfeld. Professor Weidenfeld, wenn wir mal nach China rüberschauen, wo es ja nun gar keine Demokratie gibt, wäre dort eine gelenkte Demokratie à la Putin schon ein Fortschritt? Wäre das überhaupt möglich?
Ja, also in China ist es ja so, dass man sagen kann, es ist eine Art gelenkte Wirtschaft. Sie müssen sich vor Augen halten, China war ja ein Land im Elend. Also der große Erfolg von Mao war doch endlich, es herbeiführen zu können, dass jeder einen Teller Suppe am Tag bekam. So, ganz weit unten. Ja, wenn man sich mal anschaut, wie die chinesische Wirtschaft also zu einer dynamisch ausstrahlenden, weltweit agierenden Wirtschaft geworden ist. Ja, das sind ja gigantische Sprünge. Wie hat man das erreicht? Man hat riesige Sonderwirtschaftszonen eingerichtet, bei denen bestimmte wirtschaftliche Bedingungen sind, gelenkt, ne? Das ist alles gelenkt, aber die Eigendynamik wirtschaftlicher Kräfte wurden in diesen Sonderzonen freigesetzt. So, wirtschaftlicher Aufschwung, dramatisch. Also ich habe damals, als die Mauer fiel, auch vorgeschlagen, man solle aus der ehemaligen DDR eine Sonderwirtschaftszone machen. Ich garantiere Ihnen, es würde uns heute besser gehen, insbesondere den Menschen in Ostdeutschland, hätte man so etwas gemacht. Das hat man sich in Deutschland nicht getraut, weil dazu braucht man natürlich eine durchgreifende, klare Führung. Das hat man in China erreicht, wenn man davon weiter ausgeht. Man kann nicht nur die Ökonomie plural sich entwickeln lassen. Irgendwann fängt man an, naja, und wie ist es denn mit der Politik? So. Erste Ansätze können Sie in China sehen. In den Kommunen wird nun auch gewählt. Natürlich dominiert die Partei alles. Von den ganzen Monopolüberlegungen ist eine Sache übrig geblieben, das politische Machtmonopol der Partei. Alles andere, das sehen Sie dort in einer Dynamik. Als ich zum ersten Mal nach China gefahren bin, vor um die 30 Jahren, und dann mich umgeschaut habe und gefragt habe, wer hat eigentlich hier die Macht? Dann wurde mir gesagt, das kriegt man leicht raus. Gehen Sie mal ins Ministerium. Von den, sagen wir, 8000 Mitarbeitern haben vielleicht 100 ein Telefon in ihrem Zimmer stehen, in ihrem Büro. Die haben die Macht. Das sind die wichtigen Leute. Also bin ich da durch und sah das auch. Das stimmt auch. Heute läuft jeder Chinese mit zwei Handys herum. Diese Art Machtmonopol-Symbolik, die ist ausgehebelt. Als ich zum ersten Mal da war, gab es schon riesen Autobahnen in Peking, die waren aber wie verstopft von Fahrradfahrern und durch die sind einzelne Regierungslimousinen durchgefahren. Wenn Sie heute dort sind, stehen Sie im Stau, weil da jeder ein Auto hat und nur noch wenige am Straßenrand ein paar Fahrradfahrer übrig sind. Also das ganze Bild hat sich verändert, auch die Gesprächskultur, als ich zum ersten Mal dort Vorträge gehalten habe und dort gefragt habe, ich habe jetzt ein paar Fragen an Sie, wurde mir sofort gesagt, ah, leider haben wir keine Zeit und so, vielleicht lassen Sie mal die Fragen liegen, in 4 Tagen kriegen Sie eine Antwort, weil man die Parteikomitees fragen musste, wie man da antworten muss. Eine Zeit lang danach wurde mir gesagt, haben Sie Fragen an uns? Zack, und wurden beantwortet. Im nächsten Schritt haben mir etliche Chinesen gesagt, Sie müssen sich hier viel kritischer äußern, die Lage hier ist viel problematischer und so als das, was Sie sagen. Also das hat sich schon auch verändert. Wir können heute nicht über China so reden, wie China vor 40 Jahren war, sondern das hat sich Stück für Stück alles so weiterentwickelt. Ich habe vor ein paar Monaten einen interessanten Test zu diesem Freiheitsempfinden gemacht. Ich habe die Chefredakteure der Tageszeitungen in Shanghai besucht und habe mit denen so über ihre Abläufe und so Denkformen gesprochen. Da habe ich gedacht, wenn ich die Augen zumachen würde, ich würde denken, ich sitze in Chicago. Viele von denen sind auch ausgebildet in Amerika und wie also bei uns ein Chefredakteur geredet hat, wie er die Anzeigenpreise auch kalkuliert und wie die Gehälter verhandelt werden und so weiter. Dann habe ich gesagt, demnächst wird ja ein neuer Chef der Partei gewählt. Ja, wer wird denn das jetzt so? Ja, das wissen wir nicht. Ja, aber Sie müssen doch, wenn der gewählt wird, sofort eine Biografie im Blatt haben. Bei uns, sage ich, wäre das so, in Europa, die Presse würde spekulieren, es kann der oder der werden, oder vielleicht auch mal unter 3 Kandidaten, dann würden die eben Biografien für alle 3 Kandidaten vorbereiten. Und der gewählt wird, hat man sofort im Blatt. Da haben die gesagt, nö, das brauchen wir ja nicht, das wird uns von der Partei geliefert. Und da sehen Sie, es bleibt ein Stück Machtmonopol übrig. Aber der Rest läuft schon sehr viel lockerer ab.
Nun kommt es bei diesen gelenkten Demokratien ja auch neu zu bedenklichen Koalitionen mit Gruppierungen aus unseren Demokratien im Westen. Also so weiß man, dass die Parteivorsitzende des Front National, Marine Le Pen, ein gerne gesehener Gast in Moskau ist. Sie lobt Putin dafür, dass er sich nicht der homosexuellen Lobby unterwerfe, wie sie immer sagt, und dass man mit ihm so die christliche Zivilisation retten könne. Entstehen da nicht ganz neue Formen von Wertegemeinschaft?
Ja, das sind natürlich taktische Drahtziehereien dabei. Also wenn jemand wie Putin sich vom Westen aus unter Druck gesetzt fühlt, schaut er natürlich, wo sind hier Kräfte, die denjenigen nicht so angenehm sind, die im Westen regieren. Also fällt so ein Blick auf Front National. Also wird da freundlich mit umgegangen. Wiederum die Oppositionellen wissen, so einheitlich ist die Beurteilung dieser Systeme im Westen ja nicht. Das sind ja viele Menschen, die finden da so ein Auftreten wie Putins ja durchaus ganz gut okay. Warum wird er ewig attackiert? Also denkt man in Frankreich, wenn Front National dann sagt, der macht das doch richtig, finden die auch Sympathisanten dafür.
Es liegt natürlich wahrscheinlich auch daran, dass Demokratie ja wahnsinnig anstrengend ist und viele Leute sagen, ist eigentlich ganz gut, wenn da einer ist, der uns das Handeln so
abnimmt. Ja, die Demokratie ist auch ein Stück weit unübersichtlich. Die schaffen da Klarheit. Wieso haben jetzt etwa bei den Wahlen zum Europäischen Parlament extreme Populisten relativ gut abgeschnitten? Ja, weil über 70% der Europäer sagen, ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe, ich habe da keinen Durchblick, ich verstehe es nicht. Und dann, das ist der Markt für einfache Slogans. Und dann höre ich einen ganz einfachen Slogan, der erklärt mir alles, schafft doch den Euro ab, dann ist alles geklärt, ja, dann kriegt er die Stimme. Und das ist natürlich in so komplizierten Zeiten gegeben. Und wenn Sie, sagen wir, auf die westlichen Demokratien schauen, da können Sie überall ja beobachten, dass die klassischen, traditionellen Parteien ihre Bindewirkung mehr und mehr einbüßen und damit das Ganze fluider wird. Und dann müssen Sie sich auch ein bisschen auf solche Überraschungen einstellen.
Geschichtlich gesehen war ja nach dem Ende des Kalten Krieges die Demokratie unserer Prägung sowas wie ein Exportschlager, also vor allem in Ost- und Mitteleuropa. Schlägt nun, wenn Sie das historisch anschauen, das Pendel wieder zurück?
Ja, also ein Stück weit. Denn die Kritik an den Vorgängen dieser Art, in unserem Webmuster, diese Kritik ist ja inzwischen in Mittel- und Osteuropa ziemlich stark. Sie sehen auch, die niedrigsten Wahlbeteiligungen zum Europäischen Parlament sind dort. Also es ist eben nicht so, ach, wollen wir nicht dankbar jetzt da jubeln und zur Wahl gehen und so. Das ist ja gerade nicht der Fall. Sondern jetzt ist man entsprechend frustriert. Das, was man an all diesen Tendenzen vielleicht irgendwo positiv ableiten kann, ist, dass sich auf Dauer die traditionellen Parteien es nicht leisten können, die Dinge so ohne Deutungskraft einfach so vor sich hinwurschteln zu lassen. Also Sie können in all diesen Ländern ja sehen, situatives Krisenmanagement ist angesagt, aber nicht orientierende Perspektive. Worauf wollen wir eigentlich hinaus? Und so. Ja, das weiß man nicht. Wir müssen uns doch erstmal streiten über eine Mietpreisbremse oder über Mautgebühren und so. Irgendwelche pekuniären Details. Und auf Dauer hat das dann solche Konsequenzen wie das, was Sie so ansatzweise beobachten. Und wenn man von da aus was Positives erwarten kann, dann ist es, dass, sagen wir, diese Art politischen Eliten irgendwann mal aufwachen und spüren, dass sie ein Erklärungsdefizit haben, dass sie viel größere Zeit und Kraft in Erklärungen und Deutungen solcher komplizierter Vorgänge investieren müssen. Und dann haben sie auch eine andere Reaktion in der Bevölkerung.
Es ist sehr überspitzt, wenn ich sage, unsere Form der repräsentativen und direkten Demokratie ist im Moment in einem Formtief und die gelenkte Demokratie ist im Aufwind.
Ja, also beim Formtief würde ich Ihnen zustimmen. Ob es am Ende wirklich ein Aufwind genereller Art für eine gelenkte Demokratie ist, das kann ich noch nicht genau wirklich jetzt so beurteilen. Also da wäre ich jetzt vorsichtiger, weil wir haben so ein paar Tendenzen in Ländern. So etwas kann auch mal wieder umkippen, während Formtief westlicher Demokratie, ja, die Eliten, die bieten heute nicht das, was sie mal in den 70er Jahren geboten haben. Das ist wirklich eine andere Art, Politik zu machen und anders zu erklären und anders damit umzugehen.
Vielen Dank, Professor Werner Weidenfeld, für dieses Gespräch über die gelenkte Demokratie. Im heutigen Kontext verabschiedet sich Hans-Jürg Schulz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.